Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German-Hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Presiden Joko Widodo ernannte den jungen Politiker Dito Aryo Tejo zum Minister für Jugend und Sport. Die Regierung bietet steuerliche Anreize für den Kauf von Elektroautos und Bussen. Dutzende von Ländern interessieren sich für die Investition in IKN. Die Flüge Neuseeland-Indonesien werden wieder aufgenommen. Das wirtschaftliche Potenzial liegt während der Feiertage 2023 bei etwa 100 bis 150 Billionen Rupiah. Hören Sie nun die Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo ernannte Dito Aryo Tejo am Montag, den 3. April, im Stadtpalast Jakarta zum Minister für Jugend und Sport. Die Ernennung und Vereidigung fand gleichzeitig mit der Ernennung des Leiters des Kommissars der Nationalen Behörde zur Tourismusbekämpfung BNPT, Polizei General Rico Amelza Dahniel Stad. Dito Aryo Tejo ersetzt Zainuddin Amali, der seit dem 9. März 2023 ein Rücktrittsschreiben als Minister für Jugend und Sport eingereicht hat. Zuvor hat Präsident Joko Widodo den koordinierenden Minister für Entwicklung der Menschen und Kultur Muhajir Effendi zum amtierenden Minister für Jugend und Sport ernannte. Die indonesische Regierung bietet staatliche Mehrwertsteueranreize für den Kauf von vierrädrigen Elektrofahrzeugen und Bussen, um die beschleunigte Einführung von Elektrofahrzeugen zu unterstützen. Dieser Mehrwertsteueranreiz gilt für das Steuerjahr 2023, wobei der Steuerzeitraum April 2023 bis zum Steuerzeitraum Dezember 2023 gültig ist. In der Praxis wird dieses Programm schrittweise und messbar durchgeführt, dies sagte der koordinierende Minister für maritime Angelegenheiten und Investitionen Luhut Binsar Panjaitan am Montag, den 3. April in einer offiziellen Erklärung in Jakarta, zitiert von der Nachrichtenagentur Antara. Luhut erklärte, dass die Bereitstellung von Anreizen im Einklang mit dem Fahrplan für die Beschleunigung batteriebasierter Elektrofahrzeuge stehe und sich auf die Präsidialverordnung Nummer 55 von 2019 beziehe. Der Leiter der Behörde für die indonesische Hauptstadt Nusantara, IKN, Bambang Susanto, sagte, OIKN habe 100 67 anfängliche Investitionszusage Dokumente erhalten. Die Dokumente enthielten das Interesse ausländischer Investoren aus 16 Ländern für die Entwicklung von der neuen indonesischen Hauptstadt Nusantara. Dies wurde von Bambang in einem Anhörungstreffen mit der Kommission 2 des indonesischen Parlaments am Montag, den 4. April, übermittelt. Bambang sagte, das Verpflichtungsauswahlverfahren laufe bisher noch. Zuvor hat die Regierung die Regierungsverordnung Nummer 12 von 2023 über die Erteilung von Geschäftsgenehmigungen, Erleichterung der Geschäftstätigkeit und Investitionsmöglichkeiten für Schauspielerunternehmen in der Hauptstadt Nusantara erlassen. Die Regierung hat eine Regierungsverordnung erlassen, die am 6. März 2023 von Präsident Joko Widodo unterzeichnet wurde, um Investitionsinteressen in der neuen Hauptstadt Nusantara IKN zu wecken. Einige von darin enthaltenen Bestimmungen umfassen die Bereitstellung von Geschäftsgenehmigungen, Erleichterung der Geschäftstätigkeit und Investitionseinrichtungen für Geschäftsakteure in IKN. Diese Einrichtungen umfassen spezielle Steuererleichterungen und spezielle IKN-Einnahmen. Danach folgt die Bereitstellung von Land, Infrastruktur für die Durchführung von Investitionstätigkeiten in IKN. Die Flüge Neuseeland-Indonesien werden wieder aufgenommen. Die Flüge für die Strecke Auckland-Denpasar wurden am 29. März mit einem 787 Boeing Dreamliner mit 302 Sitzplätzen durchgeführt, der 255 Passagiere beförderte. Indonesiens Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft Sandiaga Uno hoff am Montag, den 3. April in Jakarta, dass die dreimal wöchentlichen Flüge am Mittwoch, Freitag und Sonntag nach Neuseeland weiter ausgebaut werden können. Laut Sandiaga Uno sehen die Touristen aus Neuseeland die Qualitätstouristen und wirken sie mit einer Aufenthaltsdauer von 10 bis 13 Tagen und durchschnittlichen Ausgaben von über 1.376 US-Dollar pro Person immer positiv aus. Neuseeländische Touristen sind Qualitätstouristen und haben immer einen positiven Einfluss auf den Tourismus und unsere Kreativwirtschaft. Und das ist unser Ziel, weil die Aufenthaltsdauer aus Neuseeland 13 Tage erreicht und die durchschnittlichen Ausgaben über dem Durchschnitt von 1.376 US-Dollar pro Person liegen, oder etwa 20,6 Millionen. Das entspricht ausländischen Touristen aus Europa, die wir jetzt auch ansprechen. Sandiaga Uno erklärte weiter, dass neben Neuseeland auch eine Reihe anderer Flugrouten geplant seien, den Betrieb wieder aufzunehmen. Zum Beispiel die Strecke Jakarta-Phnom Penh mit Air Asia am 19. April, Transnusa beginnt am 14. April 2023 mit der Eröffnung internationaler Flüge mit der Strecke Jakarta-Kuala Lumpur. Für den ostasiatischen Markt sind die Direktflugrouten China, Japan, Südkorea, Taiwan und Hongkong, die den Betrieb wieder aufgenommen haben. Dann eröffnete Sri Lanka Airlines die Strecke Jakarta-Colombo. 7-mal pro Woche mit 2000 Sitzplätzen pro Woche. Andererseits hat die Fluggesellschaft Go India die Strecken Mumbai-Jakarta und Hyderabad-Kuala Namu eröffnet. Es ist geplant, dass Air Asia im Rahmen der Vorbereitungen für die MotoGP im Mai oder Juni 2023 auch 4-mal öffentlich per Lombok-Flüge eröffnen wird. Der gemeinsame Erlass der drei Minister sieht einen gemeinsamen Urlaub für Idul Fitri 1400 44 Hijri vom 19. bis 25. April 2023. In the weekly brief with Sandy Uno am Montag, den 3. April in Jakarta, erklärte der Tourismusminister Sandiaga Uno, dass dieser Eidfeiertag optimal genutzt werden muss. Indonesiens Tourismusminister zielt auf etwa 25% der inländischen Touristenbewegungen von 1,4 Milliarden inländischen Touristenbewegungen ab, oder 300 bis 350 Millionen Bewegungen können während dieses Eidfeiertags erreicht werden. Da die Daten des Verkehrsministeriums besagen, dass 123,8 Millionen Menschen planen, im Jahr 2023 nach Hause zu gehen. Laut Sandiaga Uno wird bei einer Zahl von 123,8 Millionen Menschen ein wirtschaftliches Potenzial von rund 100 bis 150 Billionen Rupiah angestrebt, das die Wirtschaft in den Regionen wiederbeleben kann. Wenn die Zahl von 123,8 Millionen eine Steigerung gegenüber dem letzten Jahr von rund 14% ist, das rund 70 Billionen produzierte, dann streben wir zwischen 100 und 150 Billionen Rupiah an. Hoffentlich kann dies die Wirtschaft in den Regionen wiederbeleben, insbesondere im UMKM-Sektor. Kreativwirtschaft, Kulinarik, wir hoffen, dass dies während der Eidheimkehrzeit eintreten wird. Sandiaga Uno erklärte weiter, dass sich das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft während dieser Eidfeiertage mit regionalen Beamten abstimmen wird, um das maximale Potenzial von Touristen während der Eidfeiertage sicherzustellen und gleichzeitig Aspekte im Zusammenhang mit Sauberkeit, Gesundheit, Sicherheit und Umwelt zu berücksichtigen. Das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft wird außerdem ein Aufruf schreiben zur Überwachung der Eid-al-Fitr-Feiertage 2023 an alle Tourismusbüros der Provinzen in Indonesien herausgeben, um sicherzustellen, dass die Reiseziele und Standorte von Touristenattraktionen bereit sind, Sicherheits- und Gesundheitsprotokolle umzusetzen. Die Regionalregierung wurde auch angewiesen, eine Arbeitsgruppe zur Überwachung von Touristengebieten und Besucheraktivitäten zu bilden. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.270 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 16.401,9 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.921 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist regnerisch bei einer Temperatur von 24 bis 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80 bis 95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Zuhörer, der Kommentar hat heute das Thema der jüngste Minister im vorsitzlichen Kabinett Indonesiens. Der indonesische Präsident Joko Widodo ernannte Dito Aryo Tejo zum drittjüngsten Minister für Jugend und Sport in der Geschichte Indonesiens. Dito Aryo Tejo wurde als 14. Minister für Jugend und Sport der Republik Indonesien und als drittjüngster in der Geschichte aufgeführt. Er diente offiziell als Minister für Jugend und Sport, nachdem er am Montag, den 3. April, im Alter von 32 Jahren, 6 Monaten und 9 Tagen von Präsident Joko Widodo im Stadtpalast in Jakarta ernannt worden ist. Die Ernennung von Dito Aryo Tejo als Nachfolger von Zainuddin Amali, der zurücktrat, nachdem er kürzlich zum stellvertretenden Vorsitzenden des Indonesischen Fußballverbandes PSSI gewählt worden ist. Interessanterweise ist die Ernennung von Dito Aryo Tejo zum Minister in der verbleibenden aktuellen Regierung, die nicht länger als ein Jahr dauerte. Vor allem inmitten der Flut von Absagen der FIFA bezüglich der Durchführung der 23. U20-Fußball-Weltmeisterschaft, die dieses Jahr von Mai bis Juni stattfinden sollte. Unabhängig davon, was passiert, trägt der jüngste Minister für Jugend und Sport im vorsitzlichen Kabinett Indonesien eine schwere Aufgabe und eine große Verantwortung, um den Namen Indonesiens wiederherzustellen. Nachdem Scheitern der U20-Weltmeisterschaft mit Indonesien im Jahr 2023 viele internationale Events durchführen, darunter die Basketball-Weltmeisterschaft, die Qualifikation mehrerer Sportarten für die Olympischen Spiele bis hin zu den ANOC Westküsten Games AWBG 2023. In Bezug auf die U20-Weltmeisterschaft hoffte Minister Dito Aryo Tejo, dass die FIFA keine Sanktionen gegen Indonesien verhängen werde. Aus diesem Grund koordiniert er weiterhin mit dem Vorsitzenden des Indonesischen Fußballverbandes PSSI, Erick Thohir, um weiterhin Lobbyarbeit bei der FIFA zu leisten. Außerdem wird er auch den Prozess, die Durchführung der AWBG im August begleiten, da es Hinweise darauf gibt, dass die Athleten aus Israel anwesend sein werden. Bekanntlich war eines der Elemente des Scheiterns der U20-Weltmeisterschaft in Indonesien die Anwesenheit der israelischen Nationalmannschaft bei dem Turnier, die zu vielen Ablehnungen führte, und andere mehreren Faktoren, die die FIFA dazu veranlassten, Indonesien als Gastgeber zurückzuziehen. Nach der Covid-19-Pandemie hat Indonesien viel Akzeptanz als Gastgeber für die Organisation internationaler Sportaktivitäten erhalten. Dies wird von der Regierung unterstützt, um die Wirtschaft durch die Ankunft ausländischer Touristen anzukurbeln, die Indonesien besuchen. Der Minister für Tourism und Kreativwirtschaft Sandiaga Uno sagte kürzlich in seinem Bericht, dass die Besucher ausländischer Touristen im ersten Quartal dieses Jahres 20% über dem Ziel lagen. Das Ziel für ausländischer Touristen hat sich in diesem Jahr von 3,6 Millionen im Vorjahr auf 7,4 Millionen Besucher verdoppelt. Minister Dito Aryo Tejo sollte am Ende der heutigen Regierung eine schwere Aufgabe erledigen. Neben den Wiederherstellung des Namens der Nation und des Landes nach der U20-Weltmeisterschaft und die Pflege guter Beziehungen zwischen sportlichen Aktivitäten und Politik, vor allem da Indonesien jetzt im politischen Jahr vor der Wahl 2024 ist. Bei jeder sportlichen Betätigung muss im Sinne des Sports, des Miteinanders und der Einheit sowie des guten Namens der Nation neutral sein. der Vorsitzende des Indonesischen Olympischen Komitees, Raja Sabta Oktohari, betonte, dass Indonesien zu groß sei, um den Sport verkleinert zu werden. Sport muss außerhalb der Politik stehen. Sport muss das Werkzeug der Einheit werden. Kein Werkzeug für die Spaltung. Das war der Kommentar. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 4. April. Wir beginnen Vergangenheit und Gegenwart mit dem 4. April 1949, an dem der NATO-Vertrag unterzeichnet wurde. Die NATO ist eine internationale Organisation, wo gegenseitige Sicherheit, die 1949 gegründet wurde. Die Gründung der NATO ist eine Form der Unterstützung des Nordatlantik-Vertrags, der am 4. April 1949 in Washington DC unterzeichnet wurde. Die Hauptvereinbarung ist, dass die Mitglieder darin übereinstimmten, dass ein bewaffneter Angriff auf einen oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als Angriff auf alle Mitglieder angesehen wird. Wir kommen zum 4. April 1960, der Unabhängigkeit von Senegal. Historisch war Senegal eine französische Kolonie, die am 4. April 1960 erfolgreich ihre Unabhängigkeit erreichte. Ein Jahr zuvor bildeten Senegal und der französische Sudan die Föderation Mali. Diese Föderation hielt jedoch nur ein Jahr, da Senegal am 4. April 1960 seine Unabhängigkeit erklärte und der französische Sudan das später zur Republik Mali am 10. Juni 1960 wurde. Wir beenden Vergangenheit und Gegenwart mit dem 4. April 2020, an dem China einen nationalen Trauertag ausgerufen hat. Der chinesische Staatsrat hat am 3. April 2020 ein Edikt veröffentlicht, am 4. April 2020 nationale Traueraktivitäten abzuhalten, um die Opfer des Ausbruchs des Coronavirus COVID-19 im Land zu gedenken. Während der Trauerzeit sind das ganze Land sowie die chinesischen Botschaften und Konsulate im Ausland verpflichtet, als Zeichen der Trauerflaggen auf Hauptmast zu hissen. Alle Unterhaltungsaktivitäten im ganzen Land werden ausgesetzt. Am 4. April um 10 Uhr wird die gesamte Gemeinde eine 3-minütige Schweigeminute einhalten. Gleichzeitig hüpfen Motorfahrzeuge, Züge und Schiffe. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Ingatlah kita pernah berhayal kilat
Sie sind auch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Unser Indonesien mit dem Titel Außenministerium stellt diplomatische Bemühungen zur EU-Entwaldungsverordnung vor. Die indonesische Regierung führte einen Dialog, um sich die Bestrebungen der Vertreter der Palmöl-Kleinbauern gegen die Entwaldungsverordnung der Europäischen Union, EUDR, oder das Anti-Entwaldungsgesetz anzuhören. Der Dialog, der am vergangenen Mittwoch, den 29. März in Jakarta stattfand, zielt darauf ab, ein gegenseitiges Verständnis zwischen allen Beteiligten zu schaffen. Die offizielle Website des Außenministeriums der Republik Indonesien, kemlu.go.id, berichtete, dass an dem Dialog eine Reihe von Verbänden teilnahmen, darunter der Indonesische Verband der Palmölbauern, der Verband der Palmölbauern des Volkes Nukil Plantagen, Samade und Santri Farmers Nadatul Ulama und auch das Palmöl Studentenforum. Der Vorsitzende von Apkasindo, Gulat Manurung, sagte, dass die EUDR Palmöl als Quelle des Lebensunterhalts für 17 Millionen Bauern und All-Palmen-Arbeiter wirklich in die Enge getrieben habe. Das Außenministerium erläuterte die Entwicklung der diplomatischen Bemühungen Indonesiens zur Ablehnung der Verordnung. Das Außenministerium hat Verständnis für die Ablehnung der Ölpalmenbauern gegenüber der EUDR, die als eine Form von Handelshemmnis angesehen wird. Nindya Kartika Sari, Direktorin für amerikanische und europäische interregionale und interstaatliche Zusammenarbeit im Außenministerium, sagte, die indonesische Regierung habe ihre Ablehnung der EUDR durch verschiedene diplomatische Bemühungen seit der Einführung des Regulierungsvorschlags am Ende des Jahres 2021 konsequent zum Ausdruck gebracht. Der Vorsitzende des Indonesian Palm Oil Studentenforums, Amir Arifin Harahap, drückte unterdessen die Unterstützung der Kinder von Palmölbauern für die Diplomatie im Umgang mit der EUDR aus. Die Vertreter der Ölpalm-Kleinbauern drückten der indonesischen Regierung auch ihre Wertschätzung dafür aus, dass sie sich in verschiedenen diplomatischen Foren für die Interessen der Kleinbauern einsetzt. Die EUDR ist ein Verordnungsentwurf der Europäischen Union, der darauf abzielt, Sorgfaltspflichten für 7 Land und forstwirtschaftliche Rohstoffe, einschließlich Palmöl, aufzuerlegen. Diese Verpflichtung besteht darin, nachzuweisen, dass die Waren, die auf den Markt der Europäischen Union gelangen, Waren sind, die frei von Entwaldung sind, indem sie ihre Ablehnung der EUDR zum Ausdruck brachte, hat die Regierung Indonesiens verschiedene diplomatische Bemühungen unternommen. Erstens hat der Handelsminister der Republik Indonesien 27 Handelsminister der Mitgliedsländer der Europäischen Union und den Exekutiv-Vizepräsidenten angeschrieben, der auch Handelskommissar ist. Zweitens initiierte die indonesische Botschaft in Brüssel einen gemeinsamen Brief, der von 17 gleichgesinnten Ländern unterzeichnet wurde und an den Präsidenten der Europäischen Kommission, den Präsidenten des Europäischen Rates, den Präsidenten des Europäischen Parlaments und die ständige Vertretung der Tschechischen Republik bei der Europäischen Union gerichtet war als Präsident des Rates der Europäischen Union. drittens diplomatische Bemühungen in verschiedenen Foren bei der Welthandelsorganisation und dem Rat der Palmöl produzierenden Länder. Viertens Bemühungen bei verschiedenen bilateralen Treffen auf allen Ebenen, sowohl von der technischen Ebene bis hin zum Präsidenten. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Selalu bersama walau hujan coba hentikan kita seakan miliki dunia peluk diriku takkan pernah ku lepas itu katamu katamu hanya salahku terlalu meninggikanmu membuat otakku tak berfungsi apa-apa untuk diriku hingga terlihat seperti bulan tertutup awan hari ini ku mengerti ku pikir kau lama sah depanku ternyata kau hanya masa lalu semua mimpi terjata abu-abu sendiri terbayang-bayang masa-masa bersama tak sedikit goreskan luka di dada ku hanya terlihat tersenyum dalam terluka hari ini ku mengerti oh, ku pikir kau lama sah depanku ternyata kau hanya masa lalu semua mimpi ternyata bintang yang kita tuju tak satu pun pulau yang ku sentuh semua janji ternyata abu-abu semua mimpi terjata abu-abu seribu bintang yang kita tuju tak satu pun pulau yang ku sentuh semua janjimu terjata
Sie sind noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Heute stellen wir Ihnen ein Reiseziel in Süd-Sumatra vor. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Liebe Zuhörer, bei dem heutigen Programm stellen wir das Feriendorf Al-Munawar in Palembang vor. Dieses Gebiet in Kelurahan 13 Ulu wird von vielen Menschen arabischer Abstammung bewohnt. Die kulturelle Vielfalt der arabischen Gemeinschaft ist hier gut entwickelt. Einzigartigerweise ist die Kultur in der Lage, sich mit der lokalen Kultur zu vermischen. Um das Feriendorf Al-Munawar zu erreichen, können Sie es auf dem Landweg oder über den Fluss Musi mit dem Boot von der Festung Kutobesak bis zum Rand des Dorfes erreichen. Dieses Dorf ist das erste arabische Wohndorf in Palembang, das Feriendorf Al-Munawar. Liegt am Ufer des Musi-Flusses, der von den Menschen auf Laut oder das Meer genannt wird, weil der Musi-Fluss so breit ist. Habib Abdurrahman Al-Munawar ist eine angesehene Persönlichkeit und auch der Urheber des Namens dieses Dorfes. Er ist eine der Figuren, die den Islam in dieser Region verbreitet haben. Liebe Zuhörer, wenn Sie dieses Dorf betreten, werden Sie von Bewohnerhäusern mit einzigartiger Architektur empfangen. Die Häuser der Bewohner von Kampung Arab umgeben ein offenes Feld und die Häuser der Ältesten blicken auf den Musi-Fluss. Einige haben die Form eines Limas-Hauses, nämlich des traditionellen Hauses von Süd-Sumatra. Es gibt auch Häuser mit nahöstlichen und europäischen Einflüssen. Sie können ein Haus mit einer hohen Tür mit Marmorböden und Holzschnitzereien an der Spitze des Hauses sehen. Tatsächlich gibt es auch Häuser, die mehr als 250 Jahre alt sind und heute noch stark sind. Das Geheimnis des verwendeten Holzes ist Ulinholz. Während die schönen Marmorböden angeblich direkt aus Italien importiert wurden. Liebe Zuhörer, im arabischen Feriendorf Al-Munawar können Sie nicht nur die architektonische Schönheit der über 250 Jahre alten Häuser genießen, sondern auch kulinarische Mischungen im Stil des Nahen Ostens mit dem typischen Kampung Al-Munawar Kaffee probieren. Dort gibt es Nasi Minyak als Hauptgericht, das immer mit mehreren Beilagen gegessen wird, nämlich Goat Curry, Chicken Curry, Salat, Sambal und Pineapple Pickles. Das Besondere, wenn Sie Ihre Hände waschen möchten, müssen Sie nicht den ganzen Weg ins Badezimmer gehen, denn neben dem Geschirr zum Händewaschen steht ein silberner Topf. Ein typischer Palembang-Kaffee wird ebenfalls angeboten in einer kleinen goldfarbenen Teekanne, die in ein kleines Schnapsglas gegossen wird. Der Kaffee ist aromatisch und lecker. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Reiseziel. Auf Wiederhören!
gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu. Oh, ku ingin mengejarnya. Oh, penasaran jadinya. Oh, tatapannya buatku tergoda, buatku jatuh cinta. Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Lass uns Indonesisch sprechen präsentieren, indem wir Ihnen einige indonesische Vokabeln und Ausdrucksmöglichkeiten vorstellen und laden wir Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Wir treffen uns wieder im Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei diesem Programm können Sie die indonesischen Vokabeln kennenlernen. Außerdem werden wir Sie dazu führen, sich auf Indonesisch zu unterhalten. Lass uns Indonesisch sprechen ist ein Zusammenarbeitsprogramm zwischen Voice of Indonesia und der Indonesian Agentur für Sprachbildung und Literatur in dem Indonesian Bildungs- und Kulturministerium. Heute hat der Indonesischunterricht pergi ke tempat wisata. Pergi ke tempat wisata oder auf Deutsch ins Reiseziel gehen zum Thema. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lernen der indonesischen Sprache. Liebe Zuhörer, zuerst geben wir Ihnen ein Gespräch in Indonesisch als Beispiel für den heutigen Indonesischunterricht mit dem Titel Kita akan kemana? Kita akan kemana? Oder auf Deutsch? Wohin gehen wir? Das Gespräch ist zwischen Dev Singh, einem indischen Touristen, und Datil, einem Reiseführer. Dev fragt Datil nach dem Reiseziel. Dazu benutzt Dev das Fragewort kemana. Kemana? Oder auf Deutsch? Wohin? Bitte hören Sie das Gespräch kurz.
Kita akan pergi ke mana?
Kita akan pergi ke Monas.
Liebe Zuhörer, Nachdem wir das Gespräch zwischen Dev Singh und dem Reiseführer gehört haben, stellen wir Ihnen jetzt einige indonesische Vokabeln vor, die mit dem Titel des heutigen indonesischen Unterrichts Kita akan kemana? Kita akan kemana? Oder auf Deutsch Wohin gehen wir? Zu tun haben. Ich will die Wörter zweimal langsam verlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Wörter noch einmal. Kita, kita, auf Deutsch wir, akan pergi, auf Deutsch gehen werden, kemana, kemana, auf Deutsch wohin, kita akan pergi kemana, kita akan pergi kemana, auf Deutsch, wohin gehen wir? Liebe Zuhörer, im Gespräch hört man den Satz, kita akan pergi kemana? Kita akan pergi kemana? Auf Deutsch, wohin gehen wir? In der Äußerung gibt es ein Fragewort kemana, kemana, auf Deutsch, wohin. Mit dem Fragewort kemana, kemana oder auf Deutsch, wohin, kann man nach einem Ort fragen. In dieser Äußerung wird das Fragewort kemana, kemana oder auf Deutsch, wohin, von der verwendet, um Datil nach dem Ort eines Touristenziels zu fragen. Um nach einem Ziel zu fragen, können Sie das Fragewort kemana, kemana oder auf Deutsch wohin nach der Aussage über die Aktivität verwenden. Im Gespräch zwischen Dev und Datil lautet die Aussage über seine Tätigkeit. Kita akan pergi. Kita akan pergi, oder auf Deutsch, wir werden gehen. Hier sind andere Beispiele. Liebe Zuhörer, um nach einem Ziel zu fragen, kann das Fragewort kemana, kemana oder auf Deutsch wohin vor oder nach der Aussage über die Aktivität platziert werden. Zum Beispiel, kemana kita pergi? Atau, kita pergi kemana? Die beiden Fragesätze haben aber gleiche Bedeutung in Deutsch, und zwar, wohin gehen wir? Liebe Zuhörer, MONAS ist ein Akronym für Monument National oder auf Deutsch Nationales Denkmal. MONAS ist ein 132 Meter hohes, turmförmiges Gebäude im Zentrum von Jakarta. MONAS ist für die Touristen geöffnet. Liebe Zuhörer, bevor wir unseren heutigen indonesischen Unterricht beenden, hören wir wieder noch einmal das Gespräch zwischen Dev Singh und dem Reiseführer Kutsu. Damit können Sie den heutigen indonesischen Unterricht besser und klarer verstehen.
Kita akan pergi kemana?
Kita akan pergi ke Monas.
Liebe Zuhörer, das war unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen mit dem Titel Kita akan kemana? Kita akan kemana? Oder auf Deutsch Wohin gehen wir? Hoffentlich ist diese Ausgabe für diejenigen unter Ihnen nützlich, die mehr über Indonesisch wissen möchten. Wir werden uns zu einem anderen Thema wiedersehen. Danke, auf Wiederhören. Sampai jumpa lagi besok.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Hier ist Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik gegen Bogen. Dieses Mal will ich Ihnen ein meistes Lied mit dem Titel Tanjung Balai si Kota Kerang. Tanjung Balai di Stad der Musel, Postelen. Dieses Lied wird von Dinda Widya Putri Vogetagen und wurde von Abah Dayat komponiert. Das Lied erzählt von einer Stadt in Nord-Sumatra, nämlich Tanjung Balai, die als Stad der Musel bekannt ist. In der Lyrik des Liedes wird erzählt, dass Tanjung Balai einen langen Fluss hat, der die Stadt teilt. Der Oberlauf dieses Flusses reicht weit bis zum Tobasee mit seiner Flussmündung in die Straße von Malacca. Der Strand ist auch dünn mit weißem Sand. Man glaubt, wer das Wasser trinkt, würde sich immer an Tanjung Balai. Man glaubt, wer das Wasser trinkt, würde sich immer an Tanjung Balai erinnern. Die Wurzeln hier ist ein meistes Lied mit dem Titel Tanjung Balai si Kota Kerang von Dinda Widya Putri. Viel Spaß beim Zuhören!
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia und E-Mail voi@voinews.id.